Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallihallo, hallöli, ihr Lieben. Ja, wir melden uns mit einer kleinen Zwischenfolge, denn was uns ja immer brennend interessiert, wenn ein Jahr endet und ein neues beginnt, ist, wie sieht das im Januar denn eigentlich mit der Düsseldorfer Tabelle aus? Was macht der Unterhalt? Was steht uns zu? Was verändert sich? Und ja, die liebe Silke hat sich die letzten Tage schon, hat schon fleißig mit den Zahlen jongliert und ja, sich mal angeguckt, was das vielleicht für den einen oder anderen von uns bedeutet. Wird es Mangelfälle geben? Steigt der Unterhalt? Sinkt der Unterhalt? Was macht der Eigenbedarf? Da gucken wir jetzt einmal rein. Es wird eine kurze informative Folge für euch. Ja, ich bin auch ganz gespannt, Silke, was da jetzt bei rauskommt, was du uns jetzt erzählst. Also hau gern mal rein und erzähl uns mal, was da jetzt gerade sich alles verändert in der Düsseldorfer Tabelle.
Ja, hallo ihr Lieben. Die Düsseldorfer Tabelle ist ja so mein Steckenpferd, seitdem ich 2018 mit meinem Blog Gut Alleinerziehend angefangen habe. Und ihr werdet auch, und das verlinken wir hier drunter, auch einen Blogbeitrag finden, wo ihr nochmal alles nachlesen könnt, vor allem auch Basics. Also wenn du jetzt gerade frisch in die Thematik Alleinerziehend reingesprungen bist oder dich eventuell in der Trennung befindest, schau einfach mal rein, um so die ganzen, ja, vielleicht auch historischen Entwicklungen, aber auch einfach die Grundlagen zu verstehen. Deswegen wollen wir das gar nicht hier so groß ausweiten, sondern eher als wirklich informative Sonderfolge zu nehmen. Ihr wisst ja, wir melden uns immer, wenn irgendwas brennt, so wie auch im Sommer ja schon die Debatte zur Unterhaltsreform. Deswegen hatte ich tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen. Es hat sich jetzt auch etwas hingezogen, bis die Tabelle jetzt wirklich wieder veröffentlicht wurde. Auf die gucke ich ja dann immer schon so ab Mitte Dezember bin ich ja immer schon ganz gespannt, was da passiert. Und ich habe jetzt wirklich einiges erwartet, aber es scheint doch nochmal, wie immer, glimpflich abgegangen zu sein. Aber ich will euch gar nicht zu sehr auf die Folter spannen. Wie gesagt, ihr findet hier den Link zum Blogbeitrag und auf meinem Blog gutalleinerziehend.de direkt oben dann auch den Beitrag, wo auch wieder das wunderbare PDF drin ist, wo ich genau alles zusammen notiere in einer Tabelle. Das gibt es sonst nirgendwo, wo einfach die Bedarfssätze in schwarz drin stehen und der Zahlbetrag in grün. Und was das im Einzelnen bedeutet, was ein Bedarfssatz ist und Zahlbetrag, da kommen wir jetzt dazu. Also das Erste, was sehr augenscheinlich ist in der neuen Düsseldorfer Tabelle, die ab 1.1.24 gilt, ist, dass es mal wieder, so wie auch schon letztes Jahr, eine Veränderung in den Einkommensstufen gibt. Bisher galt die kleinste Einkommensstufe für ein Gehalt bis, also bereinigtes Nettoeinkommen, bis 1.900 Euro. Das ist jetzt gestiegen auf 2.100 Euro. Das ist die kleinste Stufe. Ja, was ich hier immer so mir überlege, ist, ja, ist ja schön, wenn hier die Stufen verändert werden. Es sind tatsächlich alle Stufen um 200 Euro nach oben gezogen worden. Das bedeutet aber auch, dass man ja dann am besten jedes Jahr auch eine Gehaltserhöhung bekommt, damit das ja auch realisiert ist, weil die Zahlen sind zwar irgendwie nice to have, aber wenn halt nicht mehr Gehalt verdient wird, bringt das ja nicht viel. Ich hatte tatsächlich dadurch erstmal den Eindruck, dass durch eine Erhöhung dieser Einkommensstufen es ja passieren kann, dass jemand runtergestuft wird. Also wenn es gerade innerhalb dieses 200-Euro-Radius war, wo man in der höheren Stufe war, ist es jetzt vermutlich der Fall, schaut da gerne einmal nach, dass Gehalt jetzt in der Stufe niedriger angedockt wird und dann eventuell, das war meine erste Angst, dann doch gleichbleibend oder vielleicht sogar weniger Unterhalt bezahlt werden muss. Aber nein, diese Angst kann ich euch nehmen. Es ist tatsächlich so, dass selbst wenn es zu einer Veränderung dieser Stufe kommt, es immer noch eine Erhöhung gibt. So, jetzt gibt es diese Bedarfssätze und den Zahlbetrag. Was heißt das? Also Bedarfssatz ist das, was ein Kind an Bedarf hat. Davon wird noch das halbe Kindergeld abgezogen. Und aktuell haben wir ja, wie auch schon letztes Jahr, das Kindergeld von 250 Euro für jedes Kind. Sprich, von diesem Bedarfssatz, was ihr in dem PDF als schwarze Zahl seht, wird immer noch 125 Euro bei jedem Kind abgezogen. Und das ist dann der Zahlbetrag. Zahlbetrag ist wirklich das, so wie es heißt, was du vom Unterhaltspflichtigen ausgezahlt bekommst. Und das, ich weise nochmal darauf hin, sollte zum ersten des Monats passiert sein, nicht irgendwann Wochen oder Monate eventuell später. Jetzt, Achtung, die ersten Zahlen kommen. Was bedeutet das konkret? Also ich habe mal genau reingeschaut in die Zahlbeträge, die interessieren uns natürlich. Und hier ist es so, dass es die mindeste Erhöhung, also das, was ich an kleinster Erhöhung finden konnte, bei den 0- bis 5-Jährigen, klar, das sind die, die am wenigsten bekommen, die Kleinen. Und hier in der Spalte mit dem Mindestunterhalt haben wir eine Erhöhung von 43 Euro. Das ist gegenüber den Tabellen, die ich aus den letzten Jahren kenne, wirklich eine gute Zahl. Und die Top-Klasse, was auch logisch ist, das sind die über 18-Jährigen und das in der höchsten Einkommensstufe, das sind bis zu 11.200 Euro bereinigtes Nettoeinkommen, haben wir eine Erhöhung von 122 Euro. 11.200, also das ist schon ein Holz, ne? Vor einigen, ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren war es sogar noch so, dass wir nur Einkommensstufen bis um die 5.500, 6.000 Euro in der Düsseldorfer Tabelle hatten und alles, was darüber hinausging, wurde immer als Einzelfallentscheidung bei Gericht musste das entschieden werden. Das wurde letztes Jahr schon verändert, dass diese Stufen bis 11.000 ausgeweitet wurden. Das musst du erstmal verdienen. Aber auch hier ist nicht Schluss. Also wenn der Zahlungspflichtige mehr verdient als diese 11.000 Euro, wie gesagt, bereinigtes Nettoeinkommen, kommen wir gleich zu, dann ist es auch da weiterhin eine Einzelfallentscheidung. Also nicht so, dass dann alles auf dieser letzten Stufe, der höchsten Stufe, im PDF halt die tiefste, also weil es unten steht, dann damit Schluss ist. Genau.
Jetzt haben wir ja aber auch immer, wenn wir drüber sprechen, den Eigenbedarf, der ja meistens parallel mitsteigt. Das ist ja auch jetzt wieder der Fall, ne?
Ja, da hast du recht. Und das ist dann die zweite Krux an der Geschichte, das ist zwar immer, also das ist jetzt auf den ersten Blick und ich habe tatsächlich jetzt in den letzten 1-2 Tagen schon ein bisschen das Rauschen im Online-News-Wald mitbekommen, wie dann heißt, alles steigt, wo ich sage, ja, es ist aber eigentlich, also ich meine, Sina, ich weiß, wir sind investiert, ja, das ist Buchgeld, das ist ja nicht realisiert. Also das ist ja nur eine Zahl, aber wenn die nicht gezahlt wird, hast ein Problem. Und dann hat es meistens...
Es kann eventuell ja auch nicht gezahlt werden, ne?
Richtig, richtig.
Vor allen Dingen kann es ja immer weniger gezahlt werden, wenn der Eigenbedarf steigt, ne?
Ja. Das ist tatsächlich, Sina, genau da haben wir jetzt auch wieder das Thema. Also ich gehe mal kurz auf den Selbstbehalt rüber.
Das ist das, was der Unterhaltspflichtige behalten darf, bevor er überhaupt was von dem, was er verdient, abgibt, ne?
Ja, das ist immer so, wie wir auch schon angemerkt haben, halt krass, dass jemand was behalten darf, ja, weil wir...
Ja, wir dürfen ja auch nichts behalten.
Wir dürfen ja nichts behalten. Genau. Und wenn wir nicht genug haben, dann dürfen wir uns irgendwo bei irgendeinem Amt melden für irgendeinen Antrag. Dann, also es ist ja viel mit Arbeit verbunden, Antragstellung. Ja. Und das wird einem auch so ein bisschen suggeriert, als sei man irgendwie nicht in der Lage, selbst für seinen Lebensunterhalt aufzukommen. Dabei wird aber ja nicht berücksichtigt, dass Kindesunterhalt beziehungsweise das Kinderkriegen und alles andere... Also ich mag das Wort Reproduktionsarbeit nicht oder Care-Arbeit vielleicht auch nicht, ja, aber dass tatsächlich das ja nicht groß bewertet wird oder obwohl wir ja wissen, dass Care-Arbeit sozusagen der wichtigste oder einer der wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren ist, halt völlig in der Rechnung hinten rausfällt. Und deswegen mag ich es einfach nicht, dass man Geld in einer recht hohen Menge behalten darf, einfach so, weil es macht halt auch was mit deinem Mindset, das ist dir, das behältst du. Und alles andere bei uns geht ja, gerade wenn es ein Mangelfall ist, wirklich hart an die Substanz. Ja. Also, wir kommen mal zu den Zahlen. Also, wenn der Zahlungspflichtige nicht erwerbstätig ist, hat er einen notwendigen Eigenbedarf, so heißt es, von 1.200 Euro. Mittlerweile, ich erinnere mich dran, dass das schon mal der Bedarf für den Erwerbstätigen oder so, glaube ich, sogar ein angemessener Eigenbedarf war vor einigen Jahren noch. Also auch hier eine starke Steigerung. Wenn man erwerbstätig ist, gilt ein notwendiger Eigenbedarf von 1.450 Euro. Hier ist auch immer schon eine Warmmiete inkludiert und auch umlagefähige Kosten. Kann aber sein, dass es einen angemessenen Eigenbedarf gibt, dass da höhere Kosten entstehen, wenn man die nachweisen kann. Ja, ist es nicht so, dass bei den 1.450 Euro Selbstbehalt Schluss ist. Der angemessene Eigenbedarf laut Düsseldorfer Tabelle, das findet ihr auch, ich verlinke auch den auf dem Blogbeitrag die Original Düsseldorfer Tabelle, da könnt ihr das in der Anlage nochmal lesen, wie sich das so zusammensetzt. Also der angemessene Eigenbedarf beträgt 1.750 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. 1.750 Euro bereinigtes, ist ja gar kein bereinigtes Nettoeinkommen. Also im Prinzip das, was du für deinen Lebensunterhalt behalten darfst. Also Sina, so mal so grob über den Daumen, wenn du kein Kind hättest, 1.750 Euro, kann man ganz gut von leben, oder?
Ja, klar. Ja. Logisch.
Ne?
Why not?
Genau. So,
so eine Einzimmerwohnung kostet ja auch nicht viel. Ja. Die ich dann ja haben könnte, weil ich nicht mehr Platz bräuchte, ne?
Ja, genau.
Man hört so leicht den Zynismus schon wieder raus, weil ich weiß.
Ihr kennt uns, ne? So, und was bedeutet das jetzt? Also, wenn wir jetzt mal...
Oder wenn ich bei Mama wieder eingezogen bin oder so, weißt
Wobei, dann darfst du, glaube ich, keine Warmmiete angeben, wenn du bei Mama wieder eingezogen bist. Aber wer weiß, vielleicht wird dann einfach...
Noch, das kann man ja drehen, wenn das so ein Haus mit mehreren...
Ich wollte gerade sagen, Einliegerwohnung.
Da wird man ja kreativ, ne?
Alles klar, also, wir wollen es kurz halten hier, damit wir euch auch nicht... Aber ihr kennt ja die Thematik, also.
Ja.
Also, gehen wir jetzt mal von diesem ursprünglichen Fall an, dass wir 1.900 Euro bereinigtes Nettoeinkommen haben. Wie gesagt, bereinigtes Nettoeinkommen heißt, und das seht ihr auch in der Anlage von der Düsseldorfer Tabelle, dass da schon, dass das Eigentliche, was man auf dem Gehaltszettel hat, höher sein kann als die 1.900 Euro, aber es dürfen noch Kosten abgezogen werden. Das heißt, man hat auf jeden Fall auch hier schon mal ein höheres Nettoeinkommen, aber was bedeutet das? Also wenn ich jetzt 1.900 Euro bereinigtes Nettoeinkommen hätte, ne, so nach der früheren kleinsten Einkommensklasse, darf ich davon die 1.450 Euro Selbstbehalt abziehen und dann würden noch 450 Euro verbleiben, die für Unterhaltszahlungen jeglicher Art, das kann auch, wie gesagt, sind eigene Kinder gemeint, damit kann aber auch Betreuungsunterhalt bezahlt werden oder Ehegattenunterhalt etc. pp. Also das ist wirklich, der Selbstbehalt ist geschützt in allen Unterhaltsfragen. Und die 450 Euro würden jetzt sozusagen zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt nur ein Kind habe, das irgendwo zwischen 0 und 5 Jahre alt ist und wie gesagt, wir mit der Stufe mit 1.900 Euro im Kindesmindestunterhalt drin sind, dann wären das 355 Euro, die zu zahlen wären und das könnte in diesem Fall gestemmt werden, weil 450 Euro stehen zur Verfügung, 355 Euro sind zu zahlen. Wenn ich jetzt aber zwei Kinder habe, funktioniert es schon nicht mehr. Ja, weil selbst wenn es zwei Kinder in der kleinsten Altersklasse sind, sind wir schon bei 710 Euro. Das heißt, 450 Euro stehen zur Verfügung. Das heißt, der Kindesmindestunterhalt ist ein Mangelfall, ist eine Mangelfallberechnung. Und dementsprechend kann nur maximal diese 450 Euro gezahlt werden. Ja, auch wenn es drei Kinder sind oder wenn es verschiedene Altersklassen hat. Also diese Tabelle, wenn ich mir die so anschaue, das ist schon teuer. Ich habe jetzt auch bei uns mal ausgerechnet, ich habe ja jetzt zwei Kinder in der, nicht in der ersten, sondern in der zweiten Stufe mit 6 bis 11 Jahre und die dritte Stufe sind dann 12 bis 17 Jahre und da gilt wirklich Jahre, also nicht Lebensjahre, sondern wirklich ab dem 12. Geburtstag oder ab dem 6. Geburtstag mit Abschluss des 6. Lebensjahres und mit Abschluss des 12. Lebensjahres, das ist ja der 6. und der 12. Geburtstag, beziehungsweise dann mit 18 rutscht man eine Stufe höher. Und bei uns kommen jetzt tatsächlich über 100 Euro mehr raus, die zu zahlen sind. Ich weiß noch, in der letzten Folge war ich sehr aufgebracht, weil dieser Selbstbehalt damals so stark gestiegen ist. Auch jetzt wieder eine ziemliche Anhebung. Wir hatten ja jahrelang fast gar nichts im Selbstbehalt, der verändert wurde. Also es bleibt schon mehr im Portemonnaie, auch weil die Inflation aktuell, ich habe nachgeschaut, letztes Jahr war ja auch da der große Aufreger, dass wir bei fast 10% Inflation waren, dann aber teilweise beim Unterhaltsvorschuss nur 10 Euro mehr ausgezahlt wurden. Auch übrigens Unterhaltsvorschuss ist es ja ähnlich. Also ich habe hier leider noch keine, wie gesagt, es ist alles noch ganz frisch, ich habe hier noch keine bestätigten Zahlen, aber Unterhaltsvorschuss bedeutet immer die kleinste Einkommensstufe, das heißt, das ist die oberste Spalte in der Tabelle und das minus dem ganzen Kindergeld.
Das niedrigste wäre ja dann die bei 0 bis 5 Jahren zum Beispiel die 480 Euro.
Genau, 480 Euro minus 250.
Und das minus 250. Die 250, dann bist du ja nur bei 230. Also gibt es da dann 230 Euro Vorschuss.
Das ist Unterhaltsvorschuss. Aber auch hier ist es tatsächlich, dadurch, dass die kleinste Stufe ja um 43 Euro steigt, auch eine Steigerung von 43 Euro und nicht wie letztes Jahr nur 10 Euro. Aber wie gesagt, diese Zahlen sind noch nicht bestätigt. Wenn es bei der Berechnung bleibt, dass es die kleinste Einkommensstufe ist minus ganzes Kindergeld, das bleibt ja bei 250 Euro, dann haben wir mindestens eine Steigerung von 43 Euro.
Ja, auf dass sie sich da nicht so komische Sachen einfallen lassen, wie das jetzt abzukoppeln oder...
Ja, es gibt ja aktuell eine Diskussion zu dieser, Kindergrundsicherung. Und da habe ich jetzt tatsächlich gewartet drauf, ob jetzt in der Düsseldorfer Tabelle irgendwas von den Wogen der Unterhaltsreform aus dem Sommer zu finden ist oder tatsächlich hier dass jetzt komplett geswitcht wird in diese Kindergrundsicherung. Aber auch hier, wie gesagt, ich wir wollen euch immer ja nur mit den Dingen wirklich auf dem Laufenden halten, die konkret sind, beziehungsweise die ein großen Aufruhr auslösen. Tatsächlich habe ich jetzt auch hier schon wieder Stimmen gehört, dass diese Kindergrundsicherung aufgrund des Finanzdebakels der Bundesregierung vielleicht sogar auch wieder eingetütet wird, was auch immer. Also wenn es da konkret wird, melden wir uns natürlich bei euch. Aber hier in der Düsseldorfer Tabelle konnte ich tatsächlich nichts davon finden. So, jetzt ist natürlich die Sache. Also gehen wir mal ins Konkrete. Jetzt gibt's hier so schöne Zahlen. Ne, und auch du, Sina, hast ja vorher kurz im Vorgespräch erwähnt, ja, was verdient der Kindsvater eigentlich? Mhm.
Ja, ich weiß zum Beispiel nur, dass es deutlich weniger sein wird als vorher. Da hat sich bei ihm auf jeden Fall was nach unten hin verändert. Aber so wie sich das hier gerade gestaltet, könnte es trotzdem sein, dass er entweder genau richtig zahlt gerade oder einen kleinen Tucken zu wenig. Das weiß ich nicht genau. Also kann man da auch nochmal Auskunft einholen. Denn alle 2 Jahre muss der andere ja alles offenlegen, wenn ihr das wollt.
Genau, muss nicht. Also es ist nicht so, dass er da angeschrieben wird von irgendeiner Stelle und das dann offengelegt werden muss, sondern man kann es verlangen. Also alle 2 Jahre, aber sollte der konkrete Verdacht bestehen, dass sich tatsächlich etwas verändert hat, kann man das auch außerhalb dieser 2 Jahre machen. Ja, das funktioniert auch. Das heißt, man kann das Verlangen, Auskunft verlangen, was natürlich wunderbar funktioniert, wenn jemand ein geregeltes, festes Angestellteneinkommen hat. Das ist ja dann schnell herausgegeben.
Genau, ja, bei Selbstständigen hast du dann natürlich wieder ja, vielleicht irgendwelche Steuerbescheide, die 2 Jahre alt sind, auf denen das Ganze dann fußen darf, ne?
Richtig, das ist immer so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte. Dennoch, wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, Auskunft zu verlangen. Und was ja auch manche haben, ist ein dynamischer Titel. Der sollte angepasst werden, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wissen Sie, bei so einem dynamischen Titel ist das schon, das findet ihr aber auch in der Anlage vom Oberlandesgericht Düsseldorf, wenn euch das interessiert, was mit dynamischen Titeln passiert. Aber eigentlich ist es so, dass ein Unterhaltspflichtiger eine Bringschuld hat. Das heißt, er sollte immer informiert sein über entsprechende Anpassungen und auch von sich aus dann zum 1.1. des Monats pünktlich dann auch das Geld überwiesen haben. Wir wissen allerdings tatsächlich, dass das in der Realität häufig nicht so anzutreffen ist und man ja teilweise dann sich ein bisschen wie ein Bittsteller vorkommt, wenn man dem anderen über ja eine Erhöhung der Beträge informiert.
Wenn es eine Erhöhung ist, einfach jetzt nur den anderen sagen, hey, es hat sich was verändert, zahl mal mehr. Kann auch nach hinten losgehen, wenn man es sich vorher nicht ausgerechnet hat, ne? Weil wenn dabei rauskommt, dass ihr weniger kriegt, dann würde ich ja eher nichts sagen.
Ja, das glaube ich aber diesmal tatsächlich nicht. Es sei denn, es geht hier ganz viel und das ist das, was ich eher so ein bisschen sehe. Das letzte Mal habe ich hier schon einen Aufschrei gemacht wegen des erhöhten Selbstbehaltes. Und es scheint mir jetzt, wie gesagt, wir reden hier von Zahlen, aber noch nicht von Realitäten. Und ich kann mir vorstellen, dass durch diesen erhöhten Eigenbedarf es tatsächlich wieder, also noch eine Verhärtung gibt, noch mehr Mängelfälle auftauchen, noch weniger Kindesunterhalt bezahlt wird vielleicht. Aber man kann beispielsweise, wenn wir es jetzt so mit so einem Mangelfall zu tun haben und diese Summe unter dem Unterhaltsvorschuss liegt, dann kann man auch bis zum Unterhaltsvorschuss aufstocken, nennt sich das. Funktioniert übrigens auch für Halbwaisen, dass man, wenn da die Rente zu klein ist, auch bis zum Unterhaltsvorschuss aufstocken kann.
Ja, was ich ja übrigens auch sehr spannend fand, ne, ist, wenn du dir jetzt diesen Eigenbedarf mal anguckst, ne, der da ja für Erwerbstätige bei 1450 liegt, wo ja schon
notwendiger
irgendwie, Eigenbedarf. Ja, der notwendige bei 1450 liegt, wenn die Miete irgendwie 520 da beträgt, ja. Mhm. Es aber beim angemessenen Eigenbedarf, wenn die Miete zum Beispiel bei 650 liegt, also es sind 130 Euro mehr Kosten, die derjenige hat, der Eigenbedarf steigt aber nicht um 130 Euro, sondern um 300.
Ja gut, wenn du ne, ist es schon Warmmiete oder ist das noch Kaltmiete?
Ja, nee, warm.
Ist schon warm. Okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, na ja gut, wenn du halt mehr Wohnfläche hast, musst du auch mehr heizen. Aber in dem Fall hast du recht. Ja, da kommen noch andere Faktoren herein. So ganz habe ich es auch noch nicht verstanden, was da jetzt alles reinspielt und was nicht. Aber ich möchte, wie gesagt, hier nur den Hinweis geben, selbst bei den 1.750 Euro ist nicht Schluss, es kann auch bei 1.750 Euro landen. Aber tatsächlich ist es so, wenn zu wenig Geld da ist, ja, also wenn die Masse zu klein ist, wird diese 1.450 angerechnet und eben nicht die 1.750 Euro. Aber wie gesagt, alles ist immer auch Einzelfall. Und wenn wirklich gewisse Dinge nachgewiesen werden, ja, dann steigt durchaus auch dieser Selbstbehalt. Deswegen, es ist immer so eine Frage, wer soll das noch alles bezahlen? Ja, wie gesagt, der eine darf mehr behalten, schön für ihn oder für sie. Beim anderen kommt dann vielleicht noch weniger Geld raus oder es muss jetzt doch noch auf Unterhaltsvorschuss gegangen werden. Pipapo, auch da gibt es es ja Pläne, dass es gar nicht so einfach sein soll, gerade mit dieser Kindergrundsicherung, dann noch Unterhaltsvorschuss ab einer gewissen Altersklasse zu bekommen, wenn man nicht selbst erwerbstätig ist, etc. pp. Mein Ansatz, also ich finde das immer wieder Augenwischerei, weil wir wissen genau, wie hart an der Kindesunterhalt, also beim Kindesunterhalt gekämpft wird. Wir haben ja immer noch den Fall, dass 25% zu wenig zahlen und 50% gar nicht. Ja, da brauchen wir uns über diese, ja, Sätze hier gar nicht unterhalten. Da wird es auf dem Unterhaltsvorschuss rauslaufen und auch das nur, wenn man sagt, wer der Kindsvater ist. Wenn man den Kindsvater geheim hält, kriegt man auch keinen Unterhaltsvorschuss. Ich kenne selbst eine Alleinerziehende, die in München wohnt, wo es nicht gerade billig ist und tatsächlich aus gewissen Gründen den Kindsvater nicht nennen möchte und deswegen nur Kindergeld bekommt. Und auch hier nochmal ein Hinweis zum Kindergeld. Wie gesagt, es bleibt gleich zum letzten Jahr. Alle Kinder bekommen 250 Euro. Aber für beispielsweise früher den ab vierten Kindern, da war es nämlich so, dass die schon 2021 haben, die vierten Kinder und mehr auch schon 250 Euro bekommen. Das heißt, hier hat es auch keine Steigerung im Vergleich zu 2021 gegeben. Und wie gesagt, die Inflation hat ihr Übriges getan. Gerade für kinderreiche Familie mit Wohnraum und vor allem Lebensmittel, was das momentan kostet. Ich war gerade gestern mal wieder einkaufen. Hier, ich habe für einen Wocheneinkauf so viel ausgegeben wie früher, als ich noch die fetten Pampers dabei hatte, weißt du, die ich ja heute nicht mehr kaufe. Das ist schon faszinierend. Deswegen ist so der Ansatz, den ich gerne immer wieder zur Sprache bringen möchte an der Stelle, weil diese Zahlen für mich, ja, man kann alles anheben, aber wenn es nicht gezahlt wird, bringt es nichts. Eher nochmal Richtung Steuerklassen zu schauen oder Familienbesteuerung oder von mir aus nicht Abschaffung des Ehegattensplittings, sondern das Aufnehmen von Familien, also erwachsenen Elternteilen, die ja ein Kind mindestens haben, diese darauf aufzunehmen, weil wir ja immer noch als Alleinerziehende sehr hoch besteuert werden. Und das ist auch wieder was, da wird dir wieder Geld weggenommen, ja, wenn du angestellt bist, direkt über die Gehaltsabrechnung. Und es ja wirklich im Vergleich zur Steuerklasse 1, die Singles trifft, Kinderlose, tatsächlich sich in keinster Weise rechnet, sage ich mal, wenn man sieht, was man für Kinder ausgibt. Also es gibt ja da durchaus diese Hochrechnung, was man für ein Kind ausgegeben hat, bis es irgendwie 18 ist und das ist dann sechsstellig und mehr. Ja, das ist mit diesem kleinen Entlastungsbetrag, den man in Steuerklasse 2 hat, tatsächlich nicht aufzuwiegen. Ja, liebe Sina, so sind die Zahlen, so sieht's aus. Ich werde jetzt erstmal den Kindsvater, bei uns ist es leider so, informieren. Und das dürft ihr euch auch selbst angewöhnen, wenn es denn so ist bei euch. Also wartet nicht drauf, dass der andere da von sich aus in die Spur kommt. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, kann man tatsächlich sagen, die Unterhalt bekommen. Also ich hatte am Anfang, wo ich alleinerziehend wurde, noch so als abschließende Geschichte, hatte ich so das Ding, da hat man dann irgendwann mal diesen Kindesunterhalt berechnet oder berechnen lassen. Wie gesagt, man kann es auch unter sich ausmachen. Es muss nicht über offizielle Stellen laufen. Man kann es aber durchaus zum Beispiel beim Jugendamt kostenlos berechnen lassen. Wenn der andere sich als zahlungsunwillig herausstellt, kann man da auch eine Beistandschaft einrichten lassen. Ja. Und wenn eine Beistandschaft eingerichtet ist, müsst ihr auch nicht mehr kommunizieren über das Thema, dann informiert die Beistandschaft vom Jugendamt den Zahlungspflichtigen darüber, dass sich etwas verändert hat. Man kann auch, wenn es dann immer noch eine Zahlungsunwilligkeit gibt, kann man auch Gehalt pfänden. Auch diesen Fall hatten wir schon mal besprochen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn es tatsächlich also sehr starke Kommunikationsschwierigkeiten gibt, von denen mittlerweile ja fast schon als normal ausgegangen werden darf, wenn man sich die Zahlen mit den 50% Nichtzahlern so anschaut. Und ich weiß, wie nervig es ist, wenn ihr vor allem jetzt vielleicht erst vor kurzem in der Trennung wart oder dieses Thema durch habt und jetzt endlich sagt so, oh, jetzt ist das Thema endlich durch, okay, er zahlt jetzt so und so viel und es kommt jetzt auch, alles super, alles happy und jetzt gibt's diese Veränderung und man muss wieder was ändern. Also das ist leider tatsächlich so, es gibt jedes Jahr neue Zahlen. Wir hatten auch einmal schon unterjährig eine Veränderung im Kindergeld, was dazu geführt hat, dass auch da plötzlich neue Zahlen waren, dass plötzlich sogar die Beträge kleiner wurden durch die Erhöhung des Zahlbetrags. Also da dürft ihr euch tatsächlich drauf eingrooven, dass es jedes Jahr zur Weihnachtszeit spätestens hier eine Veränderung zu kommunizieren gibt, damit dann auch der andere möglichst schnell seinen Dauerauftrag im besten Fall abändern kann. Und genau das werde ich jetzt gleich im Nachgang tun, werde über die neuen Zahlen informieren, damit ich dann auch hoffentlich zum 1.1. oder im Laufe, bei uns ist es eher im Laufe des Monats, dann auch das erhöhte Geld habe. Und ich weiß genau, dass auf der anderen Seite natürlich jetzt mit zwei Kindern und einer Erhöhung von über 100 Euro im Monat, das wahrscheinlich nicht so das schöne Weihnachtsgeschenk ist.
Ja, aber das ist so, ne?
Richtig, weil wie gesagt, ja. Ich weiß genau, wo das Geld hinläuft und da es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Bezahlung meiner Arbeitszeit hier wäre, sondern das geht ja tatsächlich alles eigentlich nur für die Grundversorgung der Kinder drauf.
Richtig, da ist ja noch kein Spaß dabei.
Da ist noch nicht viel Spaß dabei, da hast du recht, ja.
Ja, schreibt uns sonst gerne mal, wie das bei euch aussieht, an aeteampodcast@gmail.com oder auch auf Instagram @dasaeteam. Ja, ich bin gespannt, was wir da jetzt dann auch für Geschichten hören werden dazu.
Ja.
Da wird es bestimmt das ein oder andere Spannende geben.
Ja, vor allem, wie gesagt, es ist wirklich spitz auf Knopf. Wie gesagt, ein Kind in der kleinsten Altersstufe im kleinsten Mindestunterhalt passt gerade noch rein, aber ist es eine Altersklasse höher, glaube ich, oder zwei Altersklassen höher oder sind es mehrere Kinder? Ist man wirklich, wenn man in dieser kleinen Einkommensstufe ist, im Mangelfall drin? Ja. Und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube, da mache ich auch mal eine Umfrage in meiner Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend. Da mache ich, glaube ich, mal eine Umfrage zu dem Thema. Und und wenn es da wirklich jetzt arg knallt, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, und schauen einfach mal, wie sich da jetzt auch im nächsten Jahr vielleicht diese Unterhaltsreform noch bemerkbar macht, die ist ja ziemlich still wieder geworden ist, ist so mein Eindruck. Was jetzt diese Kindergrundsicherung macht, wir werden sehen. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne Weihnachtstage.
Genau, erstmal schöne Weihnachten, ruhige Tage, nicht so viel Stress, nicht so viele Tränen.
Wir wissen. Ne? Und dann am Ende ist man froh, wenn es rum ist, ne? Und wir haben noch ein Special für euch vorbereitet für zwischen den Jahren. Das haben wir nämlich auch schon aufgenommen, deswegen können wir schon davon berichten. Und da wird es auch ein Geschenk von mir geben an eine von euch. Und hört euch das unbedingt an. Das ist so ein kleines Resümee, aber auch ein Forecast für 2024, weil sich da, und das merken schon so viele von euch, wirklich auch energetisch sehr viel verändern wird. Und dementsprechend hört da gerne mal rein. Und lasst euch überraschen, was da so für 2024 auf einer ganz anderen Ebene als Düsseldorfer Tabelle oder Mindestunterhalt oder so irgendwas sich jetzt schon für uns Frauen abzeichnet.
Genau. Ihr Lieben, bis dann. Kommt gut durch die Tage und wir hören uns.
Macht's gut. Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.